die Presse.
J.D. Vance, der US-amerikanische Vizepräsident, hat in Pakistan nichts ausgerichtet. Die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran vom vergangenen Wochenende sind gescheitert. Teil der zuvor vereinbarten Waffenruhe zwischen den beiden Staaten war eigentlich, dass die Iraner die Meeresenge von Hormus wieder öffnen. Doch sie lassen nach wie vor nur sehr wenige Schiffe durch, und zwar vor allem jene, die sich an ihre Regeln halten und Maut zahlen. Seit Montag 16 Uhr unserer Zeit haben die USA nun ihre eigene Seeblockade errichtet. Sie verwehren jeglichen Schiffsverkehr von und zu iranischen Häfen. International sorgt das für gehörige Kritik. Aber ist das taktisch vielleicht genau der richtige Next Move? Das frage ich jetzt meinen heutigen Gast, Reinhard Heinisch. Er ist gefragter US-Experte und Professor für österreichische Politik an der Universität Salzburg. Sie hören, was wichtig ist. Ich bin Anna Wallner, seit 20 Jahren Journalistin bei der Presse und seit 2019 eine der Gastgeberinnen dieses Nachrichtenpodcasts. Ja, und nun zu Reinhard Heinisch, der digital zugeschaltet ist heute, und zu meiner ersten Frage. Kann es sein, dass sich Trump mit dem jüngsten Schritt einer eigenen Schiffsblockade gerade in die Sackgasse von Hormus manövriert?
Das sieht natürlich so aus, weil wer heute auch China angekündigt hat, zumindest das chinesische Außenministerium, dass dieser Seeweg ja auch für China eine wichtige Versorgungsstrecke darstellt und chinesische Schiffe eben nach wie vor den Iran bereisen werden, also um dort ihre Ressourcen, das Öl abzuholen, und China auch bereit wäre, diese Schiffe mit entsprechender Marineunterstützung begleiten zu lassen. Und vor diesem Szenario wurde ja bereits gewarnt. Es sind ja mehrere Verbündete der USA, auch Japan, die von dem Öl abhängen, und eine Sperre der Straße von Hormuz bringt Verbündete wie Gegner der USA, aber auch militärisch potente Staaten der Welt, Indien auch, in die Bredouille. Das heißt, Trump scheint sich hier in ein Eck zu manövrieren, aber er manövriert uns mit in dieses Eck. Also es ist nicht etwas, wo man aus europäischer Perspektive jetzt mal sich gemütlich zurücklehnen kann und sich das ansieht und sieht, wie Trump hier scheitert, sondern das ist natürlich eine sehr gefährliche Entwicklung, die noch mehr bestärkt wird durch den Eindruck, dass es eben keine Exit-Strategie ist und dass die USA das einfach so ein bisschen Krisenmanagement, so von einer Minute auf die andere das Krisenmanagement hier erfinden, aber das Ganze nicht wirklich sehr durchdacht ist. Und in dieser Situation ist es sehr gefährlich.
Aber die Frage ist ja grundsätzlich mal, was hat Trump oder die USA von dieser Blockade? Sie gewinnen ein Stück weit an Macht zurück, dass sie jetzt auch sagen können, aber bis hierher und nicht weiter, oder so quasi, hier kommt ihr nicht durch. Und aus ihrer Perspektive schaden sie ja eigentlich nur den Iranern, weil alle anderen können ja wegen der Iraner so und so nicht durch die Straße von Hormuz. Also die ganz konkrete Frage, die auch mein Kollege Christian Ulch in seinem Außenpolitik-Newsletter formuliert hat, er findet, das ist gar nicht so eine schlechte Idee. Also ist es vielleicht eine gute Idee, dass der Trump das jetzt macht?
Naja, die Strategie ist schon verständlich natürlich. Es geht um Leverage. Leverage heißt, ich brauche Hebelwirkung, um den Iran dazu zu bewegen, Veränderungen und die Dinge zu tun, die die USA möchten. Man dachte zunächst, die Angriffe und der Wechsel an der Spitze der iranischen Führung, das wäre genug Leverage, das wäre genug Hebelwirkung. Das hat's aber nicht gezeigt, weil einfach der Iran nicht wie Venezuela funktioniert. Und auch hier ist vielleicht das erste große Versagen der amerikanischen Regierung, einfach zu wenig Verständnis aufzubringen, zumindest bei den Entscheidungsträgern, die Analysten werden es ja wohl wissen, dass man nicht alle Länder gleich behandeln kann und dass Länder, auch wenn sie militärisch schwach oder schwächer wirken, auf andere Weise Druck erzeugen können. Und jetzt versuchen die USA, Gegendruck aufzubauen, um den Iran dazu zu bewegen, am Verhandlungstisch Zugeständnisse zu machen. Und aus amerikanischer Sicht, um jetzt überhaupt von dem Konflikt sich zu entfernen, braucht man ein Zugeständnis und etwas, was man als Gewinn verkaufen kann. Also etwas, das aus amerikanischer Sicht besser ist, als es vorher war. Einfach nur die Straße von Hormuz wieder zu öffnen, dann sind wir wieder genau dort, wo wir ohne ihn schon waren. Also es muss vom Iran etwas kommen. Ein Regimewechsel ist wahrscheinlich unwahrscheinlich. Das dachte man, könnte ja auch sein. Das war ja auch das israelische Verkaufsargument gegenüber der Trump-Regierung. Aber zumindest beim angereicherten Uran oder dass sich die Iraner verpflichten, keine weitere Anreicherung mehr zu machen oder andere Zugeständnisse, die man eben als Sieg oder als Etappensieg zumindest verkaufen kann. Und jetzt versucht man es eben, indem man eben auf den Iran Druck ausübt, dass die eben nichts exportieren können, damit auch keine Ressourcen einnehmen, um wieder ein Atomprogramm zu beginnen oder aufzurüsten und gleichzeitig aber auch den Druck auf die iranische Bevölkerung und damit indirekt auf die Regierung zu erhöhen. Die Frage, der Grund, warum das irgendwo jetzt nicht unbedingt, das kann natürlich funktionieren, das wissen wir nicht, aber der Grund, warum das vielleicht nicht funktionieren kann, ist, der Iran hat gezeigt, dass er halt geduldiger ist als die USA, weil er auch in einer verzweifelteren Lage ist, aber einen anderen ideologischen Zugang hat. Das heißt, wenn es zu einem Wettbewerb der Geduld kommt, was kann die amerikanische Regierung aushalten, was kann die iranische Regierung oder Führung aushalten, da würde ich mal sagen, ist die Leidensfähigkeit des iranischen Regimes einfach größer als die des amerikanischen, weil eben das iranische Regime eben davon lebt, die eigene Bevölkerung zu terrorisieren, während die amerikanische Regierung davon lebt, wie populär sie ist und wie sehr ihr, vor allem ihre Anhänger, loyal bleiben. Und in diesem Wettbewerb sitzen die Iraner zumindest bisher auf dem längeren Hebel.
Naja, und auch Stichwort Geduld. Man hat ja auch gerade jetzt in den vergangenen Tagen, wir werden darüber sprechen, den Eindruck bekommen, Geduld zählt sicher nicht zu den größten Stärken eines Donald Trump, ja, der ja ständig droht, wenn nicht das passiert, was er sich vorgestellt hat. Fangen wir gleich vielleicht damit an. Es war von außen betrachtet keine besonders gute Woche für Donald Trump seit, sagen wir, ungefähr den Osterfeiertagen. Das hat einmal damit begonnen, dass er rund um die Osterfeiertage den Iran mit außergewöhnlich harten Worten angegriffen hat. Auch eben Stichwort, die Geduld ist ihm gerissen. Er hat also da eigentlich erklärt, dass man das Land in einer Nacht, die Zivilisation im Land vernichten werde. Und das hat so viele Menschen vor den Kopf gestoßen. Es ist nur tatsächlich auch so, dass wir uns in diesem Nachrichten, ja, Staccato befinden, dass es schon fast wieder wirkt, als ob das weit her, schon wieder lang her ist, eine Woche. Aber glauben Sie, dass da doch was verschoben ist in dieser so auch klar völkerrechtswidrigen Drohung einer Komplettvernichtung eines ganzen Staates? Er selbst hat ja dann gesagt, die Äußerung hat die Iraner einfach nur den Verhandlungstisch geholt. Das wollte er damit erreichen. Aus seiner Sicht ist das sozusagen auch wieder damit geklärt. Was glauben Sie, ist davon hängen geblieben?
Ja und ja, aber man muss das alles halt in einem gewissen Kontext sehen. Also wir müssen, glaube ich, grundsätzlich, wenn wir uns fragen, also wie kommt das bei den Amerikanern an, das jetzt mal plakativ zu formulieren, die es natürlich in der Form nicht gibt, dann muss uns mal bewusst sein, dass eben das eine sehr heterogene Gesellschaft ist und dass wir eben dort eine politische Dynamik haben, beziehungsweise einen öffentlichen Diskurs haben, wo der hochpolarisiert ist, und zwar nicht erst seit vorgestern, sondern seit, würde ich sagen, Jahrzehnten, wo auch eine viel radikalere Rhetorik oder eine überzogene Rhetorik auch dazugehört. Das ist für viele Europäer schockierend, dass man diese Dinge jetzt liest auf einem Präsidenten, aber das ist eine Rhetorik, die wir von Republikanern seit den 90er Jahren hören, von gewissen Kreisen. Das ist ein bisschen Theaterdonner, das ist ein bisschen Taktik, das ist ein bisschen Kalkül, das ist eine Kombination von Faktoren, aber das hat man in Europa einfach bis jetzt einfach nicht wahrgenommen. Dann kommt dazu, dass Donald Trump, dass diese Rhetorik und die Interpretation dieser Rhetorik, das ist ja nicht nur, dass die Leute das hören und jetzt schockiert sind, sondern Donald Trump sagt wieder etwas oder man sieht oder man liest etwas und dann wird das natürlich schon, gibt's fixe Analyseraster, wie das von den Leuten verstanden wird. Und diese Raster und die Interpretation ist relativ stabil. Und auch die Popularität oder den Hass gegenüber Donald Trump oder seine Popularität, auch das ist relativ stabil. Das heißt, das sind alles Dinge, die, wir nennen es baked in, also schon eingebacken sind. Und alles, was neu dazu kommt, wird in den einen oder in einen anderen Topf gegeben und dadurch verändert sich relativ wenig. Donald Trump war nie populär. Donald Trump hat die erste Wahl mit 26 irgendwas gewonnen, die zweiten mit 26 ein paar Prozent verloren der gesamten amerikanischen Wahlbevölkerung. Regierung und hat bei den letzten Wahlen sehr knapp gewonnen, aber 1,7% vor Kamala Harris, eine eher wenig populären Kandidatin. Die Vizepräsidentin war eines der unpopulärsten modernen Präsidenten und dann haben sie knapp über 30% gewonnen. Also quasi 70% der Amerikaner haben Donald Trump nicht gewählt und viele von denen sehen in Donald Trump eine absolute Figur, die man nicht ablehnt. Donald Trumps Strategie war immer darauf ausgerichtet, eine Minderheit extrem zu mobilisieren, die mit dem System hoch unzufrieden ist und glaubt, vom System verraten zu werden. Und das kann Donald Trump immer sehr gut bedienen. Und viele von denen sagen auch, man soll Donald Trump nicht wörtlich nehmen, sondern man soll ihn ernst nehmen. Aber er ist halt jemand, der das eben sehr unpolitisch und undiplomatisch verkauft. Deswegen wählen wir ihn ja auch, weil er eben nicht wie ein klassischer Politiker ist. Und innerhalb dieser beiden Gruppen gibt's ganz leichte Erosionsbewegungen jetzt, wo unabhängige Wähler, da würde ich nicht vergessen, in den USA, wenn sie wählen gehen, müssen sie sich bei einer Partei anmelden, wenn sie bei den Republikanern, bei den Demokraten an. In einigen Bundesstaaten kann man sich auch so unabhängiger anmelden, aber man wird über die Parteimitgliedschaft, das ist quasi der eigene Stamm, meldet man sich zur Wahl an. Und es gibt eben diese Gruppe der Unabhängigen. Die Unabhängigen sind 2/3 zu 1/3 konservativ. Und diese unabhängigen Wähler beginnen sich jetzt in Umfragen von Donald Trump wegzuentfernen. Und wenn man es genau auflässt, sehen wir auch, dass schwarze Männer und Latino, also männliche Latinos, die stärker bei der letzten Wahl als früher zu Donald Trump gingen oder Donald Trump wählten, jetzt zu den Demokraten zurückkehren. Das sind entscheidende Bewegungen, aber das sind natürlich Bewegungen wie das Zünglein an der Waage, das sich langsam bewegt. Alles andere ist relativ stabil. Und jetzt sehen wir einen furchtbaren Tweet oder was auch immer, da sagen die einen natürlich, wussten wir immer schon, typisch Donald Trump, was ist da der Neuigkeitswert? Und die anderen finden Mittel und Wege, das wegzuerklären. Wenn man sich heute ansieht, Erklärungen der diverser religiöser Führer, die kritisieren natürlich, dass Donald Trump sich etwas gepostet hatte vorgestern, wo er sich mit Jesus Christus vergleicht. Da sagt man, ja, das ist nicht blasphemisch und das sollte man nicht machen und da glaubt er das wirklich. Aber da beginnt so ein Nachdenkprozess, aber das heißt jetzt nicht, dass man dann automatisch sagt, den wähle ich nie wieder, weil bei einer Präsidentenwahl ja ich immer eine Option unter zwei Personen habe. Und solange mir die eine Person näher steht als die andere, halte ich mal die Nase zu und wähle sie dennoch. Es ist ja immer ein relativer Vergleich. Und es ist auch bei den Präsidentenwahlen dadurch schwieriger für die Demokraten als bei den Midterms. Bei den Midterms wähle ich ja keine Person, sondern ich wähle eben in 50 Bundesstaaten Kandidaten. Und da kann ich sehr oft, das sind sehr oft die lokalen Issues auch entscheiden. Daher tun sich die auch leichter bei den Midterms. Aber wenn es dann wieder um eine Person geht, ist halt die Frage, wähle ich den, bei dem ich mich am sichersten fühle, auch wenn er Fehler hat, oder wähle ich bei jemandem, der eben dem ich weniger vertraue, weil die halt nette Sachen sagt, aber im Prinzip nicht sehr stark ist.
Gut, da waren jetzt viele, viele Fragen, auf die ich noch konkret eingehen möchte. Das erste, weil Sie religiöse Gruppen angesprochen haben, ich verstehe das alles, was Sie sagen, aber ich habe dann doch die Frage, gerade sehr religiöse Menschen und auch natürlich eine Gruppe, die er ja auch angesprochen hat, stark, die zu seinen Unterstützern und Unterstützerinnen zählen. Ich frage mich einfach, ist es schlau, ohne Not so einen Tweet abzusetzen, wo man sich eben blasphemisch gibt, dann sogar selbst ja etwas fast schon ein bisschen, da hatte ich sogar den Eindruck, er hatte ein bisschen einen verschämten Gesichtsausdruck dabei gehabt, gesagt, na, er war ja nicht das Jesus, sondern er war ein Doktor. Also er versucht das ja auch selbst klein zu reden. Da frage ich mich schon, was treibt ihn da an? Das ist nicht nur das KI-Bild, das wir jetzt da diskutieren und das er wieder gelöscht hat, sondern auch schon letzte Woche diese sehr harten Worte gegenüber Papst Leo dem XIV, die ja auch für Kritik gesorgt haben, nicht nur in Amerika, sondern zum Beispiel bei eigentlich Verbündeten wie Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Das heißt, da habe ich dann schon den Eindruck, da gibt es vielleicht schon eine Gruppe oder frage ich Sie, eine Gruppe von Menschen, für die geht das eben einfach nicht und die sind dann schon nachtragender oder sehe ich das da zu streng?
Also Sie hat zwei Fragen. Das eine ist, warum tut das Donald Trump? Weil Donald Trump sehr unstrategisch ist. Also Donald Trump ist sich selbst der größte Feind. Also Donald Trump ist in einer Weise ein erfolgreicher Politiker, weil er in der Lage ist, für seine Wähler also charismatisch zu wirken, unterhaltsam zu wirken und weil er eben für diejenigen, die etablierte Politik ablehnen oder Politiker und Politiksprecher ablehnen, ist Donald Trump faszinierend, weil genau das Gegenteil ist. Aber genau aus dem Grund steht er sich ja selbst im Wege. Und der Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Amtszeit ist, dass eben Donald Trump bei der ersten Amtszeit umgeben war von Personen, die seine schlimmsten Impulse versucht haben zu kontrollieren und die eben ihm nicht alles ermöglicht haben. Das heißt, immer wieder, wenn er beginnt, so nach Mitternacht in seinen Tobsuchtsanfällen hier seine Dinge auf True Social loszuwerden, das hat man versucht weitgehend zu unterbinden, aber auch seine Ideen und seine angedrohten Aggressionen etwa. Er wollte ja das Militär beauftragen, die Wahlurnen einzusammeln, um die Wahl von Joe Biden zu verhindern. Da haben ihm Leute einfach gesagt, das geht nicht, das ist gegen das Gesetz. Auch der damalige Justizminister war ja ein Trump-Loyalist, hat aber dennoch nicht das getan, was Trump wollte. Die jetzige Amtszeit ist so, dass er eben umgeben ist von Ja-Sagern, umgeben ist von Leuten, die versuchen, alles zu erfüllen. Donald Trump sagt, er möchte seinen Kopf auf einer Münze haben. Das ist natürlich per Gesetz verboten. Da findet man eben ein Hintertürchen im Gesetz, dass es kein spezielles Gesetz gibt, das ihm verbietet, auf der Vorderseite einer Goldmünze mit dem Kopf zu sein. Und das ist der Unterschied. Jetzt hast du Personen, die das ermöglichen. Einen Pete Hegseth, einen Verteidigungsminister, der dann auch den Soldaten und den Befehlshabern irgendwie vermittelt, das sind jetzt Krieger Gottes und die treten jetzt für Jesus Christus in den Kampf ein. Und natürlich sehen das dann religiöse Gruppen als blasphemisch. Jetzt sind sie halt eine religiöse Gruppe. Jetzt müssen sie halt abwägen, was für sie wichtig ist. Bei Donald Trump haben sie bekommen einen obersten Gerichtshof, der die Abtreibung, der die Entscheidung umgedreht hat und viele Dinge, die religiösen Gruppen immer gefordert haben. Donald Trump ist ein Transactionalist, also sagt, also wählt mich nicht, weil ich so religiös bin oder weil ich mich in diesen Dingen so gut auskenne, also wählt mich, weil ich euch das geben kann, was ihr immer wollt. Und jetzt ist halt so eine Gruppe. Viele religiöse Gruppen und Führer werden das kritisieren und werden auch erzürnt sein und sehen das auch mit einer Sorge und einige oder genug werden auch von Donald Trump abrücken. Aber andere sehen natürlich in Summe aus ihrer Sicht gewisse ideologische Vorteile überwiegen. Und es ist halt so, jetzt, wir sind so in einer Übergangsphase. Hier kritisiert man jetzt die Handlungen, aber ob man dann auch den eigenen Wählern empfehlen wird, bei den Midterms Republikaner zu wählen, ich gehe davon aus schon. Und wahrscheinlich wird in 2 Jahren Donald Trump ohnehin nicht mehr auf dem Stimmzettel stehen und dann wird man versuchen, diese ganze Ära als Periode der Disruption zu erklären. Das ist ein Teil eines großen Planes, die Welt neu zu gestalten. Da muss man viel wegräumen. Donald Trump war der große Entsorger und Entrümpler und auch mit vielen Fehlern. Aber aus diesem ganzen Trümmern kann Gutes und Neues entstehen. So in etwa wird man das wahrscheinlich interpretieren.
Aber eine Frage, die ich mir vorher noch gestellt habe, auch schon war, das, was ja sein großes Versprechen war, wurde auch schon viel diskutiert und darüber analysiert, war dieses Make America Great Again und dass er jetzt ja natürlich mit seinen Aktionen vor allem seit dem Jahresbeginn, Stichwort Venezuela und Iran danach, nicht einhält. Das ist ja eher da habe ich ja dann den Eindruck, das ist das, was dann die Sollbruchstelle sein könnte oder der Knackpunkt, wo schon viele sagen, du hast uns aber versprochen, jetzt kümmern wir uns mal um uns selbst. Und das, was du machst, ist, du gehst doch wieder hinaus, misch dich ein und dann hat das für uns auch noch Konsequenzen, nämlich gerade das bis für Amerikaner ja so wichtige Thema, wie teuer die Diesel- und Gaspreise sind. Ja.
Also ich würde sagen, das letzte ist das zentrale Thema, die Economic Voting, also wirtschaftsbewegtes Wählen ist, glaube ich, der wichtigste Faktor, was auch im Umgang gesehen. Also ich glaube, den meisten Menschen, also Amerikanern ist die Außenpolitik relativ unwichtig, also 7 bis 9% der Amerikaner interessieren sich für Außenpolitik, es ist auch in Österreich nicht anders und die großen Fragen der Demokratie, das sind natürlich Themen für Leute, die sich berufsmäßig damit auseinandersetzen oder für urbane und Eliten, aber im Prinzip für die Menschen, für die meisten Menschen ist die Frage, wie teuer ist das Einkaufen, habe ich eine Gesundheitsversorgung und wie kann ich mein Leben so gestalten, dass es besser wird und nicht schlechter. Und das hat ja Donald Trump auch immer wieder auch angesprochen und thematisiert. Ich sehe ja Donald Trump als nicht ideologische Figur. Und das, was Sie jetzt gesagt haben, bestätigt das ja genau. Ich meine, Die MAGA-Bewegung sieht den Donald Trump in eine Art Erlöserfigur. Und Donald Trump bedient diese Dinge auch. Aber Donald Trump, ich bin zutiefst davon überzeugt, ist an persönlicher Macht und Reichtum interessiert und auch an als Gewinner und als erfolgreich dazustehen. Und das entsprechend auch sichtbar zu dokumentieren in seiner Ästhetik, in Bauwerken und sonstigen Dingen. Ich glaube nicht, dass Donald Trump etwa im Gegensatz zu einem J.D. Vance sich überlegt, ob jetzt in Deutschland die AfD in 2 Jahren die Wahlen gewinnen wird oder wie das jetzt in Frankreich. Aber er war ja überrascht vor kurzem, dass der König, also den er eingeladen hat, dass Kanada eine Monarchie ist und dass der ja auch der König von Kanada ist, während er gleichzeitig Kanada droht, dort einzumarschieren und den kanadischen Premierminister als Governor bezeichnet. Also wir haben bei Donald Trump eine Person, die von relativ viel Unwissen geprägt ist, die aber einen sehr guten Machtinstinkt hat, die auch sehr gut spürt, wie man Schwäche von Menschen ausnützen kann und der die Politik sehr eben transactional sieht, also sehr kurzfristig im Sinne eines Deals. Und eine Welt, die so eben im Nullsummenspiel funktioniert, mein Gewinn ist dein Verlust und umgekehrt, langfristige strategische Ideen, Partnerschaften, universelle Prinzipien sind ihm relativ fremd, hat auch nie so funktioniert. Und das trifft sich natürlich oder traf sich ideologisch sein Versprechen, keine Kriege zu führen oder die Biden für seine Außenpolitik zu kritisieren. Also sagen, Liberale führen immer diese, im Sinne dieser universellen Regeln, diese Globalisten, wie sie denn führen, diese Kriege. Das traf sich mit vielen in der MAGA-Bewegung, aber ich glaube, da hat die MAGA-Bewegung nicht ganz verstanden, dass das viel weniger eben jetzt aus einem ideologischen Impetus herauskam bei Trump, sondern weil in gewisser Weise diese Kriege unprofitabel waren für die USA und die USA geschwächt haben. Genauso wie Donald Trump überzeugt ist, dass Zölle die USA oder das Handelspolitik die USA schwächen. Also er hat eine Serie von fixen Ideen, aber viele Analysten vergleichen ihn eher so ein bisschen wie ein Mafia-Boss. Also jemand, der drauf schaut, dass es für die Familie gut läuft und die erweiterte Familie sind quasi die USA hier und dass man maximalen Druck erzeugt und dass man ihm jedoch auch nicht widerspricht, dass er unbedingte Loyalität entgegenbringt. Und alles, was darüber hinausgeht, ist für ihn sehr schwer einzuordnen. Dadurch auch sein Respekt für andere Bosse, also für, ob das jetzt Putin ist, Xi Jinping, also der Versuch, komplexe internationale Beziehungen auf eine Art Geflecht von Persönlichkeiten zu überführen. Und ich glaube, das ist so die Weltsicht, die er mitbringt. Und er ist halt auch jetzt schon 80. Ich meine, mit 80 ändert sich deine kognitive Wahrnehmung, fokussierst du dich auf bestimmte Ideen. Und wir sehen sehr viel seiner Persönlichkeit einfach, die viel stärker durchschlägt und jetzt nicht mehr übersetzt wird durch Institutionen und durch Persönlichkeiten mit dem entsprechenden Charakter, das Ganze zu begrenzen. Und ich glaube, das Endprodukt ist eben, was wir jetzt sehen. Letzter Satz. Und natürlich, Donald Trump hat im ersten Jahr sehr viele Fässer aufgemacht, also auf sehr vielen Fronten Konflikte begonnen. Und das beginnt sich jetzt zu rächen. Also wir sind so eine Art Gleichzeitigkeit, wo intern und extern viele Dinge gleichzeitig passieren. Und da die alle vom Präsidenten mehr oder weniger entschieden werden, also es ist ja sehr personalisiert, er vertraut ja weniger Institutionen, führt das natürlich jetzt dazu, dass es kognitive Grenzen gibt, dass man nicht alles gleichzeitig langfristig durchschauen und managen kann. Und daher haben wir auch die Probleme, die wir seit Wochen eigentlich sehen, innen wie außenpolitisch.
Jetzt wissen wir natürlich nicht, wie das alles weitergeht und wie sich diese Probleme, ob sie sich lösen können und wie sie sich auflösen in den nächsten Wochen und Monaten. Die Frage, die ich mir aber stelle, ist, ob die Republikaner schon nervös werden, weil die Midterms sind jetzt in ziemlich genau 6 Monaten und 2 Wochen am 3. November. Das heißt, die Zeit rennt. Ich meine, wir reden eigentlich, muss man ja sagen, faktisch seit dem Tag 1 der Donald Trump, zweiten Amtszeit von den Midterms, weil es, glaube ich, auch für viele, vor allem seine Gegner und die Demokraten, immer so als Anker gilt. Aber trotzdem, also ist das auch zu früh, jetzt auch ein halbes Jahr davor zu sagen, naja, jetzt muss er sich aber dann schon, müssen sich die Republikaner schon was überlegen? Oder wird es da vielleicht wirklich bis dahin eng mit all den Themen, die wir angesprochen haben, Stichwort Iran vor allem und die wirtschaftlichen Auswirkungen?
2 Punkte dazu. Also das, vielleicht werden wir es gleich ansprechen. Wir haben ja nicht nur die Midterms im Herbst, sondern jetzt laufen die Vorwahlen. Die Vorwahlen sind extrem wichtig, weil die Vorwahlen entscheiden ja, wer für die Partei antritt. In den meisten Bundesstaaten der USA Es ist so quasi, wenn wir in Vorarlberg oder in Wien Wahlen haben, da wissen wir auch schon, welche Partei dann bei der Hauptwahl gewinnen wird. In Vorarlberg wird es die ÖVP sein, in Wien werden es die Sozialdemokraten, also die mehr Stimmen haben als andere, wenn wir das amerikanische Wahlsystem hätten. Also ist die Wahl im Herbst eigentlich relativ uninteressant in Vorarlberg und in Wien im amerikanischen Pendant. Aber die parteiinternen Vorwahlen, ob das jetzt ein Kandidat, sagen wir in Österreich, wenn wir jetzt die SPÖ nehmen, ein Doskozil-Vorwahlkandidat ist oder ein Babler-Vorwahlkandidat oder ein anderer ist, das entscheidet, wo die Partei hingeht. Und im Moment sind wir in den USA genau in dieser Zeit, wo parteiintern ja die Kandidaten entschieden werden. Auch in den Bundesstaaten, wo wir jetzt schon wissen, dass die sicher demokratisch oder republikanisch sein werden. Aber dort und da findet gerade eben ein Verdrängungswettkampf statt innerhalb der Republikanischen Partei. Eine große Menge an Abgeordneten haben ihren Rückzug aus der Politik angekündigt. Das ist immer ein Indikator, wie schlecht es der Partei geht, wenn die Leute versuchen, in die Privatwirtschaft abzuspringen. Und wenn die Magerbewegung stark ist, dann möchte sie nur diese Vorwahlen gewinnen und sich gegenüber Nicht-Mager-Kandidaten durchsetzen. Und hier ist ein Tweet oder eine Aussage Donald Trumps entscheidend. Wenn aber Donald Trump geschwächt ist oder seine Marke beschädigt ist, dann schlägt das natürlich auf die Vorwahlen durch, die wir gerade sehen. Zweitens bestimmt die jetzige ökonomische Lage auch die Vorwahlen, weil der Dieselpreis oder die gerade in den konservativen ländlichen Staaten, wo es um Dünger geht und um Phosphate, die aus dem Nahen Osten auch importiert werden, das sind momentan Themen, die wichtig sind. Und nur ist es halt nicht ganz schwarz-weiß, weil natürlich die Medienbubble, in denen diese Wähler fungieren, ja nicht dieselbe ist, die lesen jetzt nicht die Presse oder eine österreichische Zeitung oder ein Medium, sondern was war das zentrale Thema in den USA der letzten 3 Wochen über die Osterferien? Der Krieg im Iran war ein bisschen weit weg, das war schon ein Thema, und die Ölpreise, aber vor allem TSA, also die amerikanischen Flughafensicherungen, und da waren lange, lange Schlangen, die Amerikaner reisen viel zu Ostern, und das war ein Riesenthema, und Demokraten und Republikaner haben sich gegenseitig den schwarzen Peter zugeschoben, wer schuld ist, dass es wieder einen Government Shutdown gibt und eben diese Behörde nicht finanziert wird. Und in dieser Situation war natürlich das Thema, während wir auf dem Iran fokussiert waren, auf die Straße von Hormuz, halt ein Großteil der USA auf diese Sache fokussiert. Und es gibt halt immer wieder wichtige innenpolitische Themen, die aber komplex genug sind, dass sich halt dann auch beide Parteien gegenseitig die Schuld zuweisen. In Summe schadet es natürlich dem Präsidenten, weil egal was Negatives passiert, es wird immer letztlich auch dem Präsidenten eine Schuld zugewiesen. Aber es ist viel, viel verwässerter, als wir das vielleicht bei uns wahrnehmen, wo das oft sehr konzentriert Donald Trump aufgehängt wird. Und das ist deutlich weniger der Fall in den USA.
Ja. Sie haben es auch jetzt ein paar Mal erwähnt, das Umfeld von Donald Trump spielt natürlich auch eine wichtige Rolle. Und darum will ich zum Schluss noch ganz kurz auf eine Figur eingehen, die ich grundsätzlich sehr spannend finde, nämlich J.D. Vance, gerade auch in den vergangenen Tagen. Ich habe auch am Wochenende viele Analysen gelesen, die sagen, Vance würde von Trump jetzt immer mehr öfter öffentlich kritisiert werden, also auch da bei so einer Rede zu Ostern im Weißen Haus. Oder sogar fast schon verspottet durch kleine Formulierungen, entsteht da irgendwie der Eindruck, Vance gehört nicht mehr zum engsten Kreis der Verbündeten. Stimmt dieser Eindruck Ihrer Meinung nach?
Also es sind zumindest keine guten Wochen für J.D. Vance, und das sind immer Himmelfahrtskommandos, zu denen er irgendwie einberufen wird. Ich meine, jetzt das Scheitern der Gespräche mit dem Iran war ja ein gutes Beispiel, plus der Vorankündigung eben, dass sie haben die Szene angesprochen, wo er sagt, naja, wenn es schief geht, ist J.D. Vance quasi schuld. Und er so ein bisschen wie ein Schulbub, ja Sir, nein Sir, dort stand und sich vom Präsidenten so ein bisschen wie ein Laufbursche einfach wohin geschickt wird. Vance ist eine interessante Figur. Und natürlich war ja Vance auch jemand, der ursprünglich mal Donald Trump scharf kritisiert, den ja sogar mit Hitler verglich, dann völlig die Kurve kratzte. Man muss ja Vance immer im Zusammenhang auch mit Marco Rubio sehen, den ich ja für den mächtigsten Außenminister seit Kissinger halte, der USA, und ein Marco Rubio, der wahrscheinlich sehr gute Chancen hat, was die Nachfolge Donald Trumps betrifft. Und wir sehen natürlich jetzt schon den Beginn einer sich abzeichnenden Übergabe, was kommt danach. Und die Leute, die sich heute wünschen, ein Impeachment von Donald Trump, denen würde ich ja sagen, also nichts wäre wahrscheinlich aus, wenn man aus der Anti-Trump-Sicht das sieht, nichts wäre wahrscheinlich schlimmer, als wenn Trump impeached würde und dann Vance heute als Vizepräsident Präsident würde, weil Vance wäre automatisch der Präsident und könnte dann als amtierender Präsident in die nächsten Wahlen gehen und hätte noch zwei volle Amtszeiten plus der Restzeit der Trump-Zeit. Und Vance ist viel ideologischer, viel strategischer und auch viel disziplinierter und auch viel jünger. Und Vance sieht das amerikanische Projekt auch als internationale Revolution. Er ist ja dieser Idee des Postliberalismus verpflichtet, verbrennt mit ultrareligiösen, also radikal-katholischen Ideen. Aber eine sehr spannende, durchaus auch intellektuelle Figur, der jedoch, würde ich mal sagen, das Charisma fehlt, bei der MAGA-Bewegung den Eindruck zu erziehen, den Donald Trump hat. Einfach nur Trump zu sein ohne Fehler oder einfach so zu tun, als wäre man Trump, funktioniert nicht. Trump hat ein gewisses Etwas, was es ihm erlaubt, auf einer tiefen emotionalen Basis mit einem bestimmten Teil der amerikanischen Bevölkerung dort eine Verbindung aufzubauen. Vance hat bis jetzt nicht gezeigt, dass er das hat. Und ich glaube auch nicht, dass Vance die besten Chancen hat, Präsident zu werden, wenn dann das Nachfolgerrennen beginnt, weil dann wahrscheinlich ein Marco Rubio auftreten wird, der genug die MAGA-Bewegung ansprechen wird, aber gleichzeitig auch die Nicht-Trump, die Nicht-MAGA-Republikaner hinter sich verscharen werden. Und wenn man Rubio jetzt auf Spanisch anhört, ich verfolge ihn immer auf Spanisch, da klingt er wie ein Statesman, seine Ideen zur Demokratie in Lateinamerika, das klingt alles, ich meine, es ist konservativ, aber es klingt zumindest staatsmännisch und man erkennt eine Handschrift eines Ronald Reagan oder anderer amerikanischer Präsident. Wenn er auf Englisch spricht, ist er viel MAGA orientiert und ich glaube auch, weil er halt eine unterschiedliche Zuhörerschaft hat und weil er auch eben vor allem einen ganz wichtigen Zuhörer, Donald Trump. Aber Rubio kann auf beiden Klavieren ganz gut spielen. Das ist in dem Moment wichtig, wenn es darum geht, eine post-Trumpsche republikanische Partei wieder zu einen und zu versöhnen. Und da würde wahrscheinlich dann Vance als Spalter und als Radikalen und als intellektuell Verstiegenen darstellen und Rubio könnte sich anders präsentieren. Die letzte Frage wird dann sein, wo die Technorechte hingeht. Also da gibt es ja die christlichen weißen Nationalisten, Stephen Miller, der Stephanie Stabshilfe und die Technorechte, Thiel Musk. Und es wird wahrscheinlich Versuche geben, hier Koalitionen zu bilden, aber das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Und wenn Trump jetzt Vance schwächt, schwächt das auch Vance natürlich mittelfristig für diese Koalitionsbildung in der Zeit danach. Und das ist natürlich interessant. Wir wissen nicht genau, warum das jetzt ist. Wird er getestet? Ist das ein Loyalitätstest? Oder ist das was anderes? Oder sind das Machtkämpfe im Weißen Haus, wo der Trump eben Einflüsterer hat, die gegen Vance orientiert sind? Und das wird man halt sehen. Interessant ist, dass sich Rubio Noble aus dem ganzen Iran-Amt heraushält und eigentlich Hexe, der Verteidigungsminister, so ein bisschen das umgehängt auch bekommen hat.
Und eben Vance, da habe ich mich gefragt, ob dieser Trip da zu den Verhandlungen nach Pakistan, der letztlich jetzt mal fürs Erste gescheitert ist, ob es da überhaupt eine Chance gegeben hat für Vance, mit einem guten Deal rauszugehen. Ich meine, man hatte schon auch den Eindruck, dass er das nicht unbedingt besonders diplomatisch gemacht hat, was seine Auftritte dort gezeigt haben. Aber hatte der überhaupt eine Chance, einen so verschärften und verkrusteten Konflikt, wo es ja seit 50 Jahren keine Gespräche auf dieser Ranghöhe gegeben hat zwischen diesen beiden Staaten, in wenigen Stunden, also nicht aufzulösen, aber zumindest Steps ahead zu machen?
Ja, war auch nicht absurd, wenn wir denken, dass das Wiener Abkommen 2 Jahre verhandelt wurde und dass man natürlich der Iran Sicherheitsgarantien brauchte. Ich meine, es macht Sinn, jemanden zu schicken, wenn du Witkoffs wieder schickst, der dann immer anfragen muss, ob das dann auch geht. Es macht natürlich Sinn, dass du jemanden schickst, von dem man das Gefühl hat, der kann das auch, der entscheidet das mit oder der hat das Ohr des Präsidenten und was der sagt, wird dann auch umgesetzt werden. Auf der anderen Seite ist das Weiße Haus und ist die Situation der USA so transparent, dass natürlich ein Land wie der Iran, der das auch alles durchschaut und versteht und das natürlich auch einschätzen kann, wie man hier maximalen Gegendruck aufbaut. Also das Ganze ist alles sehr transparent. Also ich meine, wenn Donald Trump in einem Tweet sagt, naja, wir sprechen von der Zerstörung der Zivilisation nur, weil wir Druck ausüben wollen, ich meine, wozu sage ich das dann, wenn ich sowieso öffentlich bekannt gebe, dass das nur eine Verhandlungstaktik ist? Also das sind eben die Dinge, die eben, wo ich halt immer die Situation habe, in den USA gibt es eine großartige Strategie im Hintergrund, die wird alle nicht verstehen. Und da gibt es ja einige, die sagen, vor allem in der Marke, ja, das ist die Urstrategie, das wird sich alles lösen und nur der Donald Trump weiß genau, was er hier macht. Oder die anderen sagen eben, das ist einfach so flach, wie es halt aussieht. Und in der Situation hast du halt wenig Trümpfe in der Hand und das, was der Iran brauchte, um darauf einzugehen, das konnten die USA nicht bieten, weil wenn sie das geboten hätten, hätte das den ganzen Krieg negiert und hätte natürlich sofort die Kritiker gesagt, das hatten wir schon, dieses Abkommen. Das hast du, Donald Trump, dann nach der ersten Amtszeit ja zerrissen. Das war auch der Grund, warum amerikanische Präsidenten dort nicht einfach bombardiert haben, weil das genau das Endergebnis dann ist. Also es musste irgendwas anderes sein, aber die beiden konnten sich da gab es kein überlappendes Winset, wie man das bei Verhandlungsstrategien nennt. Also es gab nicht etwas, auf was sich beide Seiten einigen konnten, das beiden Seiten erlaubt hätte, von einem Erfolg zu sprechen. Und beide Seiten stehen unter Druck, hier einen Erfolg vorweisen zu müssen. Dadurch existiert die Pattsituation weiter. Und jetzt wird halt weiter Druck aufgebaut, in der Hoffnung, dass das dann einen dazu bringt, nachzugeben. So ein bisschen wie bei James Dean in einem Film, wo zwei Autos aufeinander zu rasen in diesem Spiel, the Game des Chickens, und man hofft, dass einer dann halt rechtzeitig ausweicht und der andere der Sieger ist. Nur die Frage ist, wenn keiner ausweicht, dann kollidieren die beiden natürlich.
Und da sind wir wieder bei der Frage, die wir schon vorher gestellt haben, wer hat mehr Geduld und wer kann mehr aushalten. Es gibt ganz frische Meldungen, erst einige Stunden alt, dass Insider Reuters gegenüber gesagt haben, dass die USA und der Iran die Verhandlungen noch in dieser Woche in Islamabad fortsetzen wollen. Die Frage ist, wer jetzt wen schickt für die nächste Runde. Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob das jetzt schon bestätigt ist und ob man da schon weiß, aber es geht offenbar weiter.
Ich gehe auch davon aus, dass es letztlich eine Verhandlungslösung geben wird, weil das für beide Seiten, weißt du, wahrscheinlich das alternativlos ist und man sucht wahrscheinlich jetzt einen Punkt, nicht wo man in substanziell einen Sieg verkaufen kann, sondern wo man dann rhetorisch einen Sieg kommunizieren kann. Also wo man irgendwas dann hat, was man zumindest der eigenen Bewegung als einigermaßen erfolgreich verkaufen kann und wo Trump dann sagen kann, das hätten wir ohne diesem Zugeständnis des Irans nie bekommen. Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Und auf das läuft es hinaus. Also ich war immer der Überzeugung, dass Donald Trump irgendwann mal den Sieg erklären wird und dann einfach die Geduld an dem Ganzen verliert, sich anderen Themen zuwenden wird. Es müssen nur Bedingungen sein, die ihm das erlauben, das einigermaßen glaubhaft gegenüber seinen Anhängern darstellen zu können.
Herr Professor Heinisch, danke vielmals für Ihre Einschätzung und alles Gute.
Danke fürs Interesse.
Ja, und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, sage ich an dieser Stelle wie gewohnt danke fürs Zuhören. Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen wollen, dann würde es uns sehr helfen, wenn Sie unseren Podcast an irgendeinem Podcast-Catcher abonnieren oder mich oder meine Kolleginnen Christine Meyerhofer, Clemens Patek oder Sissi Rabel in unserer Presse-App abonnieren. Dann werden Sie immer informiert, wenn wir neue Folgen hochladen. Und wenn Sie anderen davon erzählen, dass Ihnen die Arbeit, die wir hier machen, die Folgen, die wir hier produzieren, gut gefallen. Danke fürs Zuhören, sagt heute Anna Wallner. Machen Sie es gut und auf bald.